Seid herzlich gegrüßt an diesem Sonntagmorgen. Hat vor euch schon mal jemand ein gutes Wort eingelegt? Also mal, dass jemand bei einer anderen Person für dich ein gutes Wort eingelegt hat, das dir was möglich gemacht hat, das vorher nicht möglich war? Oder dass jemand ein gutes Wort eingelegt hat, damit eine Beziehung wieder in Ordnung kommt, dass man doch nochmal miteinander schwätzt? Bei den Handwerker passiert es ja relativ oft, ja. Also wenn da jemand was gut macht und der Kunde zufrieden ist, dann sagt er, hey, zu seinem Freund wiederum, du, wenn du in die Richtung mal was brauchst, bei mir war letzthin der und der, dann kann man was häusen. Die erleben das öfters. Ich habe die Predigt, halte ich heute nicht zum ersten Mal, an einer Stelle hat dann danach jemand erzählt, ja, also da hat jemand eine neue Angestellte gesucht, hier der alte Chef hat dann zu seinem Junior, der eigentlich schon das Geschäft übernommen, gesagt hat, nehm die, ich kenne deren ihren Papa, der ist Christ und die auch, mit deren fährst gut. Hat jemand ein gutes Wort eingelegt. Ich habe das während dem Studium in Bad Liebenzell auf eine ganz besondere Art und Weise erlebt, was gute Worte einlegen, was das bedeutet. Hier so, manche von euch waren vielleicht schon mal auf dem Missionsberg in Liebenzell und man kommt dann hier unten so die Straße hoch und auf diesem Berg, es gibt jede Menge Gebäude, es ist eine riesige Anlage. Es gibt ein ziemlich unförmiges Gebäude und das ist das Feierabendhaus. Im Feierabendhaus, so komisch dieser Name auch klingen mag, wohnen die ganze Schwestern, die im Endeffekt im Ruhestand sind. Das Feierabendhaus. Und da sind die im tätigen Unruhestand zu Hause. Und dieses Haus mit den Schwestern ist eine ganz besondere Einrichtung. Das ist mal hier so ein ganz kleiner Ausschnitt, wenn die sich in ihrem Andachtsraum treffen. Und wenn diese Schwestern ihre Häupter nach vorne senken, dann weiß, es passiert was. Sie betet. Und die betet wie Weltmeister. Schwestern in Liebenzell sind für zwei Dinge bekannt. Erstens, sie sind so gut informiert und sie betet dafür wie Weltmeister. Und wenn Schwestern beginnen zu beten, muss ich aufpassen. Also so jeder von uns Studis hatte eine Gebetsschwester. Zu der ist man dann öfters mal zum Kaffee gegangen oder hat einfach so miteinander geschwätzt und die haben vor einem betet. Jetzt bei einem von meinen Jahrgängern ist so, da hat dann diese gute Schwester, die hat zwei Studis gehabt, ein junger Mann aus meinem Jahrgang und eine aus meinem Jahrgang und diese gute Schwester betet für gutes Miteinander, für gute Gemeinschaft, gell? So wie sie es eben so tun in Bräutigam Schwäbisch. Inzwischen sind die beide verheiratet und haben ein Kind. Also wenn Schwestern betet, muss ich aufpassen, ja? Das ist so, also ganz heißes Lager, ja? Und so zweimal im Jahr haben wir auf dieser Grünfläche hier unten, so da wird dieses große Missionszelt aufgebaut, da ist der Winnie heute auch zum Kindermissionsfest mit der Ladung, Leute, wird dieses große Zelt aufgebaut und zum Zeltaufbau gehört es in der Regel dazu, dass immer mal wieder schlechtes Wetter ankündigt ist. Und wenn man dann so sieht, dass hier so diese graue Wolke langsam anzieht, dann hat man drei Aufgaben gehabt. Schneller schaffen, nebenher beten und einer, der die Missionsschwester anruft. Ja. So nach dem Motto, hey, das ist notwendig und wer dieses Haus kennt, witzigerweise, so von hinten geht es so richtig hoch. Ja. Man sagt liebevoll dazu, es ist die Gebetsabschussrampe vom Berg. Leute, die betet. Ja. Man könnte jetzt sagen, das ist vielleicht eine etwas komische Art von ein gutes Wort einlegen, wenn diese Frauen hier ganz stark mit der Fürbitte beschäftigt sind. Aber es ist dieses Gespräch mit Gott, dieses bittende Gespräch vor Gott für einen anderen. Und das ist passend zu dem, was wir heute vom Kirchenjahr her feiern, Rogate. Ich möchte euch in einen kurzen Text aus dem ersten Timotheusbrief mit hineinnehmen, wo Paulus dem Timotheus in der Hinsicht ganz klare Ansagen mitgibt. Und zwar, sehr gut, jawohl. Und da sagt der Timotheus, oder schreibt sie ihm besser gesagt, vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist richtig und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Paulus schreibt diese Verse oder diesen ersten Timotheusbrief in einer besonderen Situation. Er hat sozusagen Timotheus, das ist so ungefähr so sein Juniorpastor, in Schwäbisch würde man sagen sein Stift, hat er in Ephesus, in der heutigen Türkei, zurückgelassen, um dort die Gemeinde zu begleiten und zu betreuen, die er vor einiger Zeit gegründet hat. Ja? Timotheus bleibt dort zurück. Und Paulus zieht selber weiter Richtung Griechenland, nach Mazedonien. Dort hat er einen Lehrstreit zu klären, dort muss er hin und Timotheus bleibt zurück. Junger Pastor, junger Kerl, könnte man sagen. Hat noch nicht so viel Erfahrung und er braucht es, dass er begleitet wird. Und nun schreibt Paulus von Mazedonien aus dem Timotheus diesen Brief. Und er weiß warum, weil diese Gemeinde ist in einer ganz schön schwierigen Situation. Sie kämpft mit Irrlehre, da wird das Evangelium von Jesus mit allem möglichen Kram vermischt. Es ist eine Gemeinde, die braucht eine neue, eine gute Leitung und gute Mitarbeiter. Die Gemeinde, die muss neu lernen, wie man mit Geld und Besitz gut umgeht. Sie braucht Ordnung und Klarheit für ihre Gottesdienste, für das, wie dieses Miteinander läuft. Und an der Stelle hakt Paulus hier ein mit diesen Versen. Ich lese die Verse 1 und 2 nochmal vor. Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Vor allem. Das ist sein Anfang. Er sagt zu ihnen, hey, noch bevor ihr euch Gedanken um irgendwas anderes macht, um das, wer heute Saal aufschließt, um das, wer heute Technik, wer Liedbegleitung macht, wer am Büchertisch ist, wer Kaffee kocht oder keine Ahnung, was auch immer in der Gemeinde los ist, kommt die Ansage, hey, vor allem soll es euch drum gehen, Gott in die Ohren zu legen. Da legt Paulus eine unglaubliche Priorität drauf. Vor allem. In Danksagung, ganz klar, wir haben einen Grund zur Freude über Gottes Handeln. In der Bitte ein klares Anliegen. Flehen, das ist jetzt hier in der Übersetzung nicht so mit dabei, aber hier so das Erste, was mit Gebeten übersetzt wird, da steckt das Flehen dahinter. Ich weiß nicht, wie oft ihr das Wort Flehen benutzt, so im Alltag. Also jetzt bei mir kommt das relativ selten vor. Das ist jetzt nicht so der klassisch deutsche Wortgebrauch 2015, was man jetzt relativ oft in den Mund nimmt. Man fleht. Ist jetzt vielleicht auch jetzt nicht so die häufige Lebenssituation, dass man sagt, ich komme in die Situation, dass ich flehe. Das Wort, das im Endeffekt sagen will, ich bin eigentlich in einer kompletten Abhängigkeit. Ich bin selber komplett unfähig, was zu tun. Ich bin darauf angewiesen, dass ein anderer was tut, weil ich mir selber nicht helfen kann. Flehen, das ist so was wie die letzte Chance, so dieses hoffende Festhalten, dieses Ringen, dieses Rufen zu Gott, bitte tu. Flehen. Vielleicht habt ihr das selber schon mal vor Gott erlebt, was es bedeutet, Gott so in die Ohren zu liegen, in diesem Wissen, ich kann selber nichts mehr machen. Danksagung bitte, Flehen und Fürbitte. Die klare Bitte für eine andere Person geht hin bis zum Flehen, dass man miteinander einfach da sitzt, da kniet, und für den anderen betet, weil der vielleicht nicht mehr kann, weil dem die Worte fehlen, weil die Situation einfach so überfordernd ist. danken, bitten, flehen, Fürbitte. Das sind diese vier Arten von Gebet, die Paulus hier angibt. Und er hat für die Gemeinde damit zwei Ziele. Er sagt, zum einen ist für alle Menschen, damit alle Menschen gerettet werden. Und für alle Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir als Christen, sagt er, ein ruhiges Leben haben. Jetzt ist es so, dass es ihm nicht darum geht, ich will nicht viel Scherei haben mit irgendwelchen Behörden oder so, oder wir sind ganz entspannte Leute, wir wollen gar nicht so viel Trubel, lieber ruhig und jetzt nicht zu viel Hektik oder sowas. Sondern Paulus hat einen richtig wichtigen Anlass dafür, für diese Herrscher zu beten. Das erste Bekenntnis der Christen damals war, Christus ist der Herr. Und hinter diesem Wort Herr, da steckt dieses Wort Kyrios im Griechischen. Jetzt müssen wir wissen, zur damaligen Zeit war der Einzige, der wirklich als Kyrios gelten durfte, der römische Kaiser. Die Christen haben die Anerkennung des Kaisers hier ihm sozusagen weggenommen und gesagt, wer ist der Kaiser? Jesus ist der Herr, Jesus ist der Kyrios. Und ihr könnt euch vorstellen, dass in einem der größten Reiche der damaligen Zeit man damit nicht unbedingt hier gut angekommen ist. Christus ist der Herr. Es gab mehr als eine Verfolgung durch die römischen Kaiser. Und jetzt bittet Paulus darum, betet für eure Herrscher, für die, die Macht ausüben, damit wir ein ruhiges, stilles Leben haben. Damit wir als Gemeinde beieinander sein können, auch wenn wir dem Kaiser nicht diese Anerkennung schenken, die er gerne hätte. Weil Christus der Herr ist. Das ist dieser Hintergrund von diesen kargen vier Versen, die dann doch inhaltlich wieder so tiefgreifend sind. Ich möchte von diesen vier Versen heute Morgen drei unterschiedlich lange, teilweise sehr kurze Gedanken ableiten und mit euch teilen. Ein erstes davon, der klingt so banal, aber es ist dann doch die Grundlage von allem. Die Fürbitte, sie stärkt meine Beziehung zu Jesus. Fürbitte, da wo ich im Gebet stecke, da ist es ein Beziehungsgeschehen zwischen mir und Gott. Und da, wo mir dieses Anliegen, diese Person wichtig ist, da hänge ich vor Gott und denke mir, tu, Herr, mach. Und stärkt diese Beziehung da, wo wir erleben, dass dieses Gebet was bewirkt. Und erlebt, dass Gott hört. Und es gibt Mut, bei anderen Sachen dran zu bleiben. Sachen, die wir nicht in der Hand haben, wo man vielleicht über Wochen und Monate hinweg von Menschen bittet und betet. Aber sie stärkt diese Beziehung zu Jesus, weil ich mich dran festhalte. Ich kann ja, je nachdem, um was es geht, ich kann nicht anders. Das Einzige, was ich machen kann, ist zu bitten und zu beten. Fürbitte stärkt meine Beziehung zu Jesus. Und als zweites, Fürbitte, sie stärkt unsere Gemeinschaft. Es passiert hier an unterschiedlichen Stellen. Hier, Sabine hat es vorhin schon gesagt, gell, mit dem Hauskreis dann zu sagen, in dieser persönlichen Runde beten wir füreinander. Ihr habt hier im Gottesdienst. Segnung ist in der Hinsicht ja auch eine gewisse Art von Fürbitte für einen Menschen. Einem Menschen von Gott Gutes zusprechen, in seine Situation nahe, da wo es klemmt. Das passiert im Gottesdienst, in eure Kreise, auch hier manchmal in Bühlhausen haben wir so drei Männer, die treffen sich freitags abends und gehen miteinander spazieren und beten miteinander. Das ist in der Hinsicht ein bisschen eine eingeschworene Mannschaft und es tut ihnen gut. Das ist der Punkt, wo sie miteinander ins Gebet gehen, füreinander da sind. Und es macht mit ihrem Miteinander etwas. Bei uns betet man regelmäßig, wenn die Junge auf Freizeit gegangen. Das habe ich sonst auch noch nie erlebt, aber dass man da hier so dann abends unter der Woche sich geschwind trifft, halbe Stunde, okay, das machen sie heute vom Programm. Ha, der und der hat geschwind angerufen, das Wetter ist gut, unser Haus ist eng, wir haben aber Platz, weil wir ihn auskennen. Okay, gut, also weiter fürs Wetter beten. Und das macht was im Verhältnis zwischen den Eltern und die Senioren und die Jugendlichen. Die wissen, die Junge wissen, mir steht als Gemeinde für sie ein. Fürbitte, als Gemeinde im kleinen Kreis oder auch ganz persönlich. Seit ein bisschen mehr als 2,5 Monate gehe ich in meiner Mittagspause hier immer so, keine Ahnung, so 30 Minuten zügig spazieren. Die eine fragt, gehst du noch joggen? Dann sage ich, nein, gehe ich nicht. Gehst du spazieren? Nein, das ist ein wenig schneller. Gehst du gewalken? So, nein, ich gehe ohne Steck. Weißt du? Ganz komisch für manche Leute, ja. So, walking, ja. Jedenfalls, und das Witzige ist, dass bei dem passiert, dass es irgendwie eine Stelle auf diesem sich immer wiederholenden Weg gibt, wo immer drei Personen in meinem Kopf sind. Die haben alle drei eine ähnliche Lebenssituation. Drei junge Leute, unterschiedlichste Flecken, wo sie herkommen, unterschiedlichste Gemeindedörfer. Und sie drei prägt gerade eine Frage, einen Wunsch von Gott. Und die kommen immer an dieser eine Stelle. Und wenn einem sowas dann mal bewusst ist, dann kommt es ja eh wieder. Ne? Aha, okay, immer so bei dieser einen Abbiegung vom Feldweg auf den Schotterweg sind diese drei Leute im Kopf. Und ich habe mal einen drauf angeschwätzt. Also ich wusste schon von ihm manches, deswegen habe mal einfach mit ihm drüber nochmal geschwätzt und hat ihm gesagt, hey, du, das ist irgendwie ganz komisch, wenn ich mittags spazieren gehe, dann kommst du mir immer an dieser Wegabbiegung. Und das prägt unsere Beziehung. Ja? Also es stärkt unser Miteinander. Zu wissen, hey, da betet einer für das, was gerade bei mir voll in Fragezeichen steht. Die Fürbitte, sie stärkt unser Miteinander als Gemeinschaft. Und ein drittes, die Fürbitte, sie stärkt unser missionarisches Handeln. Vers 4 sagt es Paulus so deutlich, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das ist eine biblische Wahrheit, die in unsere Kreise gut und deutlich bekannt ist. Und dann ist diese Frage, welchen Platz findet in diesem Auftrag die Fürbitte? Welche Rolle spielt sie? Ich möchte euch zwei praktische Beispiele geben. Das eine ist aus Bühlerhausen und das andere hat mit Langenau zu tun. In Bühlerhausen gibt es bei uns so eine kleine Gruppe von Leuten, wir sind nicht viele, aber man macht etwas, das findet unter dem Titel Leuchthaus statt. Das ist ein Prinzip, das kommt von den Amerikanern. Von den Amerikanern kommt vieles, manches ist auch brauchbar. Und das gehört auch dazu. Leuchthaus ist dieses Prinzip. Ich möchte ein Licht für die Leute sein, die meine geografischen Nachbarn sind. Ja, oder einfach da, wo ich ein Beziehungsumfeld habe. Sei es im Geschäft, in der Schule, als Student, wie auch immer. Und für diese Leute da zu sein, hängt mit fünf Dingen zusammen. Und ich hoffe, ich kriege sie zusammen. Das erste beginnt damit, diese Menschen zu lieben. Das zweite ist, für sie zu beten. Das dritte ist, Liebe, Gebet, kümmern, da zu sein, gucken, hey, was ist neidig. Dann ist mutig sein ist dabei, also was mit ihnen zu wagen, zu sagen, hey, und das hängt dann auch schon mit dem Letzten zusammen, nämlich dem Weitersagen. Also so mit Leuten mutig zu sein, was zu wagen. Das ist so dieses Prinzip. Das ist relativ einfach. Das kann jeder hier unabhängig von seinem unabhängig von dem, was er kann, ist das an sich machbar. Ich kann als Rentner für meine Nachbarn da sein. Ich kann es aber auch eben als jemand sein, der Familie hat. Und jeder hat dann so seine Möglichkeiten. Und das ist ganz cool. Da passieren ganz witzige Sachen. Nicht riesig, aber sie passieren. Das ist cool zu sehen, was da drin passiert. Und gerade bei diesem Laufengehen mittags, da sehe ich immer auf diesem Weg ein Haus. Und irgendwie ist das so der Gedanke von Gott gewesen, hey, wie wenn der Wunsch, dass er sozusagen seine Hand auf dieses Satteldach legt. Und das kommt immer wieder. An der einen Ecke sind es die drei und irgendwie dann so an anderer Stelle dieser Gedanke, Herr, leg deine Hand auf dieses Haus. Diese Fürbitte stärkt unser missionarisches Handeln, weil Leute wichtig werden. Weil man für sie betet und manchmal denkst du, ha Gott, jetzt mach doch endlich was. Und wie er teilweise Dinge tun wird, habe ich noch keine Ahnung. Mein Eihaus, da denke ich, hey, keine Ahnung, wie er das macht. Da steht alles irgendwie anders gepolt da, als dass ich denke, dass sich da jetzt krass was tut. Aber das ist immer wieder dieses Haus, wo man hofft, dass Gott die Hand drauflegt. Fürbitte stärkt unser missionarisches Handeln, weil Menschheim wichtig wird. Und mich erinnert es dann immer wieder, wenn ich dieses Haus sehe und denke, oh Martin, du sollst endlich mal wieder nachgehen und Leute mal besuchen und einfach mal da sein. Es stärkt unser missionarisches Handeln noch mal auf eine andere Art und Weise. Und da kommt Langenau jetzt ins Spiel, nämlich mit eurem Gemeinschaftspastor. Mit dem Vinny habe ich eine Geschichte erlebt. Hier so nach Ostern haben wir vom Gemeinschaftsverband immer so Verbandstage. Und jedenfalls, der Vinny hat es hinbekommen, dass er mit seinem Junior, mit dem Simon, gekickt hat. Und irgendwie hat er sich das Knie verdreht oder keine Ahnung, was er gemacht hat. Jedenfalls, das Knie hat geschmerzt und wir sind dann abends miteinander nach Calw in die Notaufnahme. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Notaufnahme wart, hier direkt in Langenau oder mal in Ulm oder was weiß ich. Aber Notaufnahmen sind ganz spannende Räume. Was da alles los war, wer da alles da war. Hier ein Kind, das irgendwie auf den Hinterkopf gefallen ist, ein Mann, der einen Hund bissen hat. Dann kam einer, der plötzlich sein Kapra gemacht hat und da einen riesen Verband drauf hatte. Jede Menge Leute, die da waren. Eine Frau mit einem verstauchten Knöchel hier, irgendeine Frau, eine, die sich das Handgelenk gebrochen hat und die man dann gleich operiert. Und jedenfalls, die wurde Stück für Stück abgearbeitet und Winnie hat mir mal kurz anguckt, mal krönt und war er mal da, war er mal wieder nicht da. Und das Spannende ist, in der Notaufnahme kommt man mit Leuten sehr schnell ins Gespräch. Denkst gar nicht. Also dieses Miteinander warten müssen. Denkst du, Heimatland, wann kommt der Arzt, wann kommt der Pfleger? Wie lange sitzen Sie schon? Seit 5. Es ist 7. Die waren da relativ flach besetzt an dem Abend. Man kommt miteinander ins Gespräch und wie gesagt, dieser Saal leert sich Stück für Stück. Winnie war mal noch, wie gesagt, beim Röntgen und da guckt man sich's nochmal an. Und irgendwann saß ich allein mit einer Mutter in diesem Raum. Und die war mit ihrer Tochter gekommen, der Lisa, 9 Jahre. Du kriegst dann manches mit und jedenfalls, die ist hier so mit ihrem Cityroller, ist die irgendwie blöd hingefallen, hat sich das Handgelenk gebrochen, direkt in so einer Wachstumsfuge, und das ist ja immer so, Wachstumsfuge ist, damit nachher die Arme nicht unterschiedlich lang werden, ist es ganz gut, wenn man da direkt danach guckt, und diese Tochter wird direkt auch operiert. Und das kriegst du dann eben mit, ob du es willst oder nicht, und sie sitzt dann weinend da, tippt nur in ihr Smartphone, schreibt wahrscheinlich mit ihrem Mann noch, der gerade nicht da sein kann. Und ich habe dann irgendwie im Kopf gehabt, Martin, jetzt frag mal, ob du für sie und für ihr Kleine beten darfst. Jetzt denkst du im nächsten Moment, jo, du willst jetzt nicht aufdringlich in einer Notsituation sein. Hey, das ist jetzt auch blöd. Weißt du, dann hat die Frau gerade so eine Situation und dann kommt ein Frommer daher und will ihr noch Gebet aufs Auge drucken. Und ich habe mich nicht wirklich traut und habe dann so mal für mich angefangen zu beten und dann kommt Winnie wieder her und denkt so, oh Scheiße, jetzt ist rum. Jetzt kann man, ja. Nee, Winnie muss nochmal weg. Ja, irgendwas haben sie nochmal geguckt. Keine Ahnung, sie waren sich unsicher, er muss nochmal weg und da war irgendwie der Gedanke, nach 45 Minuten da, hey, jetzt gilt's, ja. Und nach gefühlte 45 Minuten, hey, das hat so lang gebraucht, habe mir traut, diese Frau anzusprechen. Im anderen Gottesdienst hat noch jemand gemeint, wenn du schon 45 Minuten brauchst, wie lange brauchen wir noch? Ja? Zum gesagt, hey, vielleicht seid ihr da deutlich fitter als euren Gemeinschaftspastor da, Hanna. Und das, also bitte denkt nicht, oh, wenn der schon so lange braucht, ja, vielleicht bin ich da einfach ein ziemlicher Angsthase. Aber das war dann spannend, wie diese Mutter reagiert hat. Ich habe sie einfach gefragt, ob man mal für sie beten darf, ob das okay ist. Und die war voll positiv und hat gesagt, ja, sie ist katholisch, sie kann mit Gebet was anfangen. Wir haben eine Weile geschwätzt, wir haben betet hier einfach. Ich habe für sie betet, für Weisheit, für die Ärzte, für Heilung, für Kraft, für Trost. Und es war spannend, durch diese Fürbitte an diesem Tag ein Stück Hoffnung für diese Frau sein zu können. Und ich weiß nicht, wie es bei ihr ausgegangen ist, wie das alles geklappt hat oder nicht. Aber in dem Moment war das spannend, weil dieser Gedanke in eine Situation hingeführt hat, die ich eigentlich von mir aus jetzt nicht zwingend gesucht hätte. Stellt man sich, 45 Minuten lang, und dann sagt die, ja, ist cool, komm, bad. Grausig. Aber Fürbitte, sie stärkt unsere Beziehung persönlich zu Jesus. Auch diese Situation, wo ich gedacht habe, hey Gott, du bist schon humorvoll, okay. Es stärkt die Beziehung zu Jesus, stärkt unser Miteinander und stärkt unser missionarisches Handeln. Und in diese knapp 3 Jahre, in denen ich jetzt hier bin, habe ich gelernt, dass es Gemeinschaften immer wieder brauche, dass man Dinge sehr praktisch anpackt. Theorie ist immer schön, Praxis ist ein bisschen das, wo das Leben spielt. Soll jetzt eine kleine Aktion gleich geben, nämlich Sabine teilt gleich zwei Körble aus, zum einen mit Bleistift und zum anderen mit diesen Zettel hier. Genau, hier so, auf den Zettel ist zum einen Platz für dein Name und unten hat es Platz für Dinge, wo du sagst, hey, das wäre cool, wenn da dafür jemand betet. Jetzt ist es so, die werden nachher wieder eingesammelt, die kommen in so einen großen Kratten rein, so einen großen Korb, ja. Und es ist ja so, ich weiß nachher nicht, wer meinen Zettel kriegt. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob ich dem alles erzählen würde. Weiß nicht, wie dein Gedanke ist, so, hey, wer kriegt nachher meinen Zettel? Das könnte ja jeder hier im Raum sein. Theopraktisch. Im Zweifelsfall sogar ich, ob ihr das wollt, ja. Aber ich bitte euch darum, hey, habt den Mut, ein bisschen was draufzuschreiben, packt euren Namen drauf und erzählt euch das nachher, wen ihr erwischt habt, wen ihr rausgefischt habt. Und wenn euer Miteinander so gut ist, dann erzählt euch nochmal ein bisschen was. Und wenn nicht, ist das auch voll okay. Aber ich glaube, da liegt eine Stärke drin, konkret für jemanden zu beten. Schreibt euch zumindest, also schreibt bitte deutlich, ja, hier so Ärzte und Apotheker und manche Lehrer können fast alles lesen, aber der Rest ist vielleicht weniger begabt. Aber das finde ich richtig stark, das voneinander zu wissen und füreinander zu beten, weil auch dadurch wird unser Miteinander gestärkt. Dass ich weiß, hey, in meiner Gemeinschaft hat es jemand da, der diese Woche, für mich betet. Die Dinger gehen jetzt rum. Nachher, genau, gehe dann auch nochmal hier so die kleine Körbel im Idealfall rum, weil die Bleistift, die bräuchte man wieder, auch wenn sie freundlicherweise von einem schwedischen Möbelhaus gesponsert wurde. So machen, wenn ihr es dann hier drauf geschrieben habt, lasse das gute Stück hier einmal durchlaufen, jeder kann was reinschmeißen, es kommt dann wieder nach vorne, ich bete noch mit uns und dann während dem Lied, das wir im Anschluss singen, geht der Korb nochmal rum und dann könnt ihr euch jemand ziehen. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass du der bist, der hört. Und dass was ganz Besonderes drin liegt, wenn man mit und füreinander betet. Herr, und ich bin gespannt, was du einfach hier auch an Leute durch diese Zettelgeschichte hier verbindest für diese Woche. Ich bitte dich darum, dass du auf dieses Miteinander dein gutes Säge legst, dass vielleicht Kontakte in der Gemeinschaft wachsen, die bisher so gar nicht so stark da waren, dass Leute sich kennenlernen noch mal ein bisschen mehr und du hier dadurch Gutes tust, wenn Menschen zusammen füreinander vor dich kommen und dir sagen, was man jeweils braucht. Da danke ich dir dafür, dass du der gute und der hörende Gott bist. Amen. Wir singen jetzt, wie gesagt, hier das Lied miteinander, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, und nebenher geht dann einfach wieder die Zettel durch.